Hey, mögt ihr noch?
Sehr gut. Ich merke, bei mir ist es auch so langsam an den Grenzen, aber ich freue mich mega, um mit euch hier zu sein. Im letzten Referat setzen wir uns mit der Auferstehung von Jesus Christus aus historischen Perspektiven auseinander. Und für mich persönlich ist die Beschäftigung mit dem Thema in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Ich bin selber nicht im Glauben aufgewachsen, habe dann mit 14 Jesus kennengelernt, bin dann aber während dem Studium so ein bisschen zum Skeptiker geworden, habe sehr starke Zweifel bekommen und bin dann wirklich mehrere Jahre als Skeptiker unterwegs gewesen. Und in dieser Zeit habe ich mich intensiv mit verschiedenen Weltanschauungen auseinandergesetzt und habe dort dann auch gemerkt, dass Christentum eigentlich als Weltanschauung historisch überprüfbar ist. Und wieso denn das? Weil der ganze christliche Glaube eigentlich von einem Ereignis in der Geschichte abhängt, nämlich von der Auferstehung von Jesus Christus. Das heisst, ob der christliche Glaube wahr ist, hängt einzig und allein von der Frage ab, ob Jesus wirklich damals vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und somit bewiesen hat, dass er wirklich der ist, den er behauptet hat, nämlich Gottes Sohn. Und diese Einsicht die hat für mich bedeutet, dass ich für meine Auseinandersetzung mit meinen Zweifeln einen ersten Anknüpfungspunkt hatte, nämlich die Auferstehung von Jesus im historischen Kontext. Und ich konnte so an die Frage hergehen, ob auch das Christentum wirklich wahr sein kann oder nicht. Und das Fundament vom Christentum von der Auferstehung von Jesus abhängt, das ist nicht einfach so eine Erkenntnis, die einfach ich nur hatte. Sondern genau das hat auch schon der Paulus im 1. Korintherbrief gesagt, so im Jahr 55 nach Christus. Und das werden wir jetzt zusammen anschauen. Wunderbar. Da schreibt nämlich im ersten Teil vom 1. Korinther 15 der Paulus, was das Evangelium ist und um was es eigentlich an Ostern gegangen ist, was passiert ist, wo Jesus gestorben ist. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Jetzt haben aber schon damals gewisse Leute unter den Korinther das bezweifelt, haben gefunden, nein, Jesus ist doch nicht wirklich von den Toten auferstanden. Und darum schreibt der Paulus weiter, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Das ist eine brutal ehrliche Aussage von Paulus. Nimmt die Auferstehung von Jesus weg und der ganze christliche Glaube geht einfach zusammen wie ein Kartenhaus. Was das aber auch bedeutet, ist, dass sich die Frage, ob der christliche Glaube stimmt, sich nicht daran entscheidet, wie du jetzt zum Beispiel die Entstehung der Welt verstehst oder welche sexuelle Orientierung du als angemessen haltest oder ob du die Botschaft in der Bibel, ob dir die gefällt oder nicht. Sondern die Richtigkeit oder die Falschheit des christlichen Glaubens hängt einzig und allein von der Frage ab, ob Jesus auferstanden ist. Und wenn er es nicht ist, dann ist der christliche Glaube eine Illusion. Bei der Auferstehung handelt es sich um ein Ereignis, das entweder ein realer oder ein fiktiver Event in der Vergangenheit darstellt. Und Ereignisse aus der Vergangenheit, die können wir zum Glück mit der Methode der Historiker überprüfen und abschätzen, wie plausibel das ist, dass das beschriebene Ereignis auch wirklich passiert ist. Also wie geht denn jetzt ein Historiker vor, wenn er die Historizität, also die Geschichtlichkeit von einem vergangenen Ereignis möchte überprüfen? Das heisst, zuerst mal fängt man mit einer Forschungsfrage an. In unserem Fall ist das die Frage, wie plausibel ist es, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist, wenn man die historischen Indizien betrachtet. Der Jürgen Spiess, ein deutscher Althistoriker, beschreibt die Methode der Historiker folgendermaßen: Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler, denn Geschichte ist nicht durch Versuche wiederholbar, sondern wie Juristen. Sie rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Quellen, Indizien und Zeugenaussagen. Sie führen also einen Indizienprozess. Das heisst, der Jurist und somit auch der Historiker, der schaut an, was haben wir da für Indizien, tut dann die Indizien prüfen und beurteilen, bis er dann zu einer Schlussfolgerung kann kommen, was echt wirklich passiert ist. Wenn wir jetzt die Indizien, also die Quellen zu der Auferstehung von Jesus anschauen, dann kommen wir zu ein paar Facts, die vom Grossteil der akademischen Historiker als historisch gut abgesichert beurteilt werden. Also das heisst, dass auch Historiker, die dem christlichen Glauben gegenüber skeptisch sind, also Atheisten, Agnostiker, aber auch Juden und so weiter, die sind sich grösstenteils einig, dass die Quellenlage für mehrere Facts betreffend der Auferstehung von Jesus historisch gesichert ist. Und ein paar von diesen Facts, von diesen Fakten, wenn wir jetzt zusammen anschauen und dann den Indizienprozess zusammenführen. Zu diesen historisch gesicherten Fakten gehört erstens, Jesus hat gelebt. Und er ist unter dem Pontius Pilatus gekreuzigt worden. Das Grab, das man Jesus reingelegt hat, war leer. Und unterschiedliche Leute haben kurz darauf behauptet, sie hätten den auferstandenen Jesus angetroffen. Und diese Leute haben dann Gemeinden gegründet und waren bereit, für ihre Aussagen, für die Botschaft, die sie verkündet haben, ganz schlimme Konsequenzen bis hin zum Tod auf sich zu nehmen. Und diese 5 Fakten, die wollen wir jetzt zusammen durchgehen und das zusammen anschauen. Fangen wir doch gerade mal mit der ersten an. Eigentlich ist es traurig, dass sich die Laien heute vor allem noch in so Internetforen so grosse Debatten darüber bieten, ob jetzt Jesus wirklich gelebt hat oder nicht. Weil eigentlich könnte der Fall nicht klarer sein. Theologen Meissen und Merz, die schreiben in ihrem Buch über den historischen Jesus: Gegner wie neutrale oder sympathisierende Beobachter des Christentums setzen die Geschichtlichkeit Jesu voraus und lassen nicht die Spur eines Zweifels daran erkennen. Auf Nachfrage haben gerade mal 7 Historiker bzw. Theologen weltweit angegeben, dass sie die Existenz von Jesus bezweifeln. Und der Bart Ehrman, das ist einer der heftigsten Bibelkritiker unserer Zeit, äußert sich zu diesen Leuten recht provokativ und sagt, dass sich 99,99% der Experten in dieser Frage einig sind, dass Jesus gelebt hat. Und die paar wenigen, die etwas anderes behaupten, die können wir als Historiker nicht ernst nehmen. Weil in der Regel haben sie nicht einmal einen Doktortitel in einem relevanten Gebiet und schon gar keine Anstellung in irgendeiner akademischen Institution. Das ist jetzt der Bart Ehrman, der das sagt. Also wir können festhalten, dass alle seriösen Historiker davon ausgehen, dass Jesus gelebt hat. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus ist während der Zeit von Pontius Pilatus gekreuzigt worden. Und allgemein datiert man die Kreuzigung von Jesus mit dem 7. April im Jahr 30. Und in Bezug auf den Kreuzestod von Jesus schrieb der Strothmann, der die historischen Quellen studiert hat: Nichts ist historisch so gesichert wie die Kreuzigung Jesu auf Veranlassung des römischen Präfekten Pontius Pilatus. Darum stimmen christliche wie nichtchristliche Quellen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus überein. Wir haben da auch außerbiblische Quellen, die das bezeugen. So zum Beispiel beim römischen Geschichtsschreiber Tacitus, der aus dieser Zeit festgehalten hat. Der Mann, der diesen Namen, also Christiani, also Christen, hatte entstehen lassen, Christus, war während der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus mit dem Tod bestraft worden. Und der jüdische Historiker Josephus aus dieser Zeit beschrieb sogar auch, auf welche Art und Weise, dass Jesus gestorben ist. Josephus sagt, dass zu der Zeit ein weiser Mann war, der Jesus genannt wurde, einen guten Lebenswandel aufwies und als tugendhaft bekannt war und viele Leute von den Juden und von anderen Völkern als Jünger hatte. Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt. Wir fassen also zusammen, dass sich die Experten einig sind. Sie haben die historischen Indizien geprüft und sie kommen zum Schluss. Jesus hat ganz sicher gelebt und ist während der Zeit von Pontius Pilatus gekreuzigt worden. Ein weiterer Punkt, den wir zusammen anschauen wollen, ist das leere Grab. Und dass das Grab von Jesus leer war, ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass die Botschaft von der Auferstehung in Jerusalem überhaupt Fuß fassen konnte. Stellt euch mal vor, das Grab wäre nicht leer gewesen. Und die Jünger wären in Jerusalem rumgelaufen und hätten laut rausgepasst und Jesus ist auferstanden, er ist auferstanden. Und dann gehen die Leute zu seinem Grab schauen, weil man ja gewusst, wo man ihn begraben hat. Sie rollen so den schweren Stein weg, stecken den Kopf rein, sehen, ach, da ist ja der Leichnam von Jesus, da liegt er ja. Also wie einfach wäre es für sie gewesen, um die abstruse Botschaft von der Auferstehung einfach zu widerlegen, indem man einfach den Leichnam rausgeholt hätte und gezeigt hätte und gesagt, jetzt so ein Blödsinn, was ihr da erzählt, da ist ja sein Körper, er ist nicht auferstanden. Das heisst, obwohl ein leeres Grab nicht beweist, dass Jesus auferstanden ist, ist es doch notwendig für die Auferstehung. Aber wie sieht denn jetzt die Quellenlage zum leeren Grab aus? Das leere Grab ist in der Antike, also zur Zeit, wo die Aussagen noch überprüft werden können, nicht bestritten worden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch nicht von den Gegnern der Christen, weder von den Römern noch von der jüdischen Elite. Umstritten war einfach, wie es zum leeren Grab gekommen ist. Und man findet die weit verbreitete Behauptung schon in den Evangelien, der Leichnam von Jesus sei gestohlen worden. Aber das zeigt auch, dass die Juden das auch so verstanden haben, dass die Jünger eine liebliche Auferstehung predigt haben. Und sie haben aber selber den Leichnam nicht vorweisen können. Zudem werden auch Zeugen für das leere Grab genannt in den Evangelien. Wir haben zuerst mal römische Soldaten, die das Grab hätten bewachen sollen. Wir haben dann Frauen, die kommen, um den Leichnam einbalsamieren. Und wir haben Jünger, die sich vergewissern wollen, dass das Grab auch wirklich leer war, nachdem sie es einfach gehört haben von den Frauen. Und besonders, dass Frauen als erste Zeugen genannt werden für das leere Grab, ist bemerkenswert. Die Geschichte wird so erzählt, dass früh am Ostermorgen gehen ein paar Jüngerinnen von Jesus zum Grab, weil sie nach jüdischer Tradition seinen Leichnam einbalsamieren wollen. Und sie sehen, dass der Stein weggerollt worden ist, schauen ins Grab rein, der Leichnam von Jesus ist nicht im Grab. Sie haben eine Begegnung mit Engeln und verängstigt rennen sie dann zurück zu den Jüngern und berichten ihnen völlig hysterisch, was sie gesehen haben. Aber die Jünger haben ihnen das nicht geglaubt und sind dann darum noch selber schauen. Dazu muss man wissen, dass die Aussage von Frauen im Judentum, und so ungern ich das wirklich sage, sie hat absolut keine Gültigkeit gehabt. Wir sehen das beim jüdischen Geschichtsschreiber Josephus wieder, der schreibt: Das Zeugnis einer Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Was sagt uns das? Also wenn man die Geschichte hätte erfinden wollen, dann hätte man ganz sicher nicht Frauen und schon gar nicht so hysterische Frauen als Zeugen für das leere Grab in die Geschichte eingesetzt. Also, das leere Grab ist von niemandem aus dieser Zeit abgestritten worden. Und der Fakt, dass Frauen als erste Zeugen genannt werden, verleiht dem Bericht vom leeren Grab noch zusätzliche Glaubwürdigkeit. Als nächstes wollen wir anschauen, was es mit diesen Begegnungen mit dem Auferstandenen auf sich hat. Die Jünger sind nach der Verhaftung von Jesus nicht gerade zuversichtlich gewesen. Im Gegenteil, sie haben Jesus verraten, sie haben ihn verleugnet, sie sind in alle Richtungen davon gerannt. Der Lapide, das ist ein jüdischer Theologe, der bezeichnet die Jünger nicht gerade schmeichelhaft als aufgescheuchte, verängstigte, geschlagene und zermürbte Jüngerschar. Und dann plötzlich erzählen sie voller Selbstbewusstsein, dass ihnen der auferstandene Jesus begegnet ist. Und der älteste und zuverlässigste Bericht über die Begegnungen mit dem Auferstandenen, die finden wir gemäss der Historiker im Bericht von Paulus an Korinther im Kapitel 15, also den, den wir ganz am Anfang zusammen angeschaut haben. Und auch die meisten skeptischen Historiker und Theologen bestätigen, dass die Überlieferungen von diesen Begegnungen mit Jesus im 1. Korinther 15 schon ganz früh festgehalten worden sind. Also zeitlich sehr nahe an diesen Events selber. Und dass es ein zuverlässiges Zeugnis von diesen Geschehnissen ist. Nämlich, dass der Paulus von Augenzeugen gehört hat, dass sich Jesus zuerst einem Petrus und dann allen 12 Jünger und dann mehr als 500 von seinen Nachfolgern gleichzeitig und dann auch seinem skeptischen Bruder, also dem skeptischen Bruder von Jesus, Jakobus, gezeigt hat. Und dann am Schluss hat er natürlich seine eigene Begegnung mit dem Auferstandenen selber als Augenzeuge erzählen. Und das alles bedeutet, dass an der Historizität von dieser Erscheinungsbericht nicht gezweifelt wird. Also das heisst, es hat niemand später noch erfunden und das dazu gedichtet, dass die Leute das erzählt haben. Sondern man kann davon ausgehen, dass die Leute das wirklich verkündigt haben zu dieser Zeit, dass ihnen wirklich der auferstandene Jesus erschienen ist. Es beweist natürlich nicht, ob er ihnen auch wirklich erschienen ist, sondern einfach, dass sie davon erzählt haben. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Was nämlich nachher mit den ersten Christen nach diesen Begegnungen mit dem Auferstandenen passiert ist, das gilt auch als historisch gesichert. Unmittelbar nach diesen Begegnungen mit dem Auferstandenen haben die Jünger angefangen, von der Auferstehung von Jesus zu predigen. Und sie haben unzählige Kilometer zurückgelegt, um die Botschaft zu verbreiten und haben so innerhalb von wenigen Jahrzehnten überall im Römischen Reich christliche Gemeinden gegründet. Sie haben als Konsequenz haben sie Gefängnis, Folter und sogar den Tod für die Botschaft in Kauf genommen. Das ist historisch extrem gut bezeugt. Das sehen wir in der Kirchengeschichte allgemein, besonders auch in den biblischen Texten. Wir lesen vom Stephanus, der gesteinigt worden ist. Wir lesen von Paulus, der weit umreist, mehrmals vor Gericht gezerrt wird, der auspeitscht wird, der ins Gefängnis geworfen wird. Aber auch außerbiblische Berichte finden wir, zum Beispiel wieder bei den jüdischen und römischen Historikern Josephus und Tacitus, die wir vorher schon gesehen haben. Der Josephus schreibt, Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt, aber diejenigen, die seine Jünger geworden waren, gaben seine Jüngerschaft nicht auf und erzählten, dass er ihnen 3 Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und lebe und daher vielleicht der Messias sei, in Bezug auf den die Propheten Wunderbares gesagt haben. Also die ersten Christen haben auch gemäss Josephus die Begegnungen mit dem Auferstandenen erzählt und sind nicht davon abgekommen, das Evangelium zu predigen. Es ist aber auch historisch gut bezeugt, dass zum Beispiel der römische Kaiser Nero im Jahr 64 eine Christenverfolgung angezettelt hat und dass Christen damals sehr verhasst gewesen sind, wie man das beim Tacitus lesen. Demgemäß ließ Nero andere schuldig sein und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen diejenigen, die wegen ihrer Schandtaten verhasst vom Volk als Christiane, also Christen, bezeichnet wurden. Es hat also ganz klar eine ganz krasse Verwandlung von diesen Jüngern stattgefunden. Und zwar nicht gerade nach der Kreuzigung, sondern erst nach diesen Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Sodass die armen, verschupften ersten Christen plötzlich über Nacht zu erfolgreichen und extrem opferbereiten Missionaren geworden sind. So, wir fassen mal schnell zusammen. Wir haben jetzt zusammen 5 Fakten in Bezug auf die Auferstehung von Jesus angeschaut. wo sich der Grossteil der Historiker einig sind, dass sie aufgrund der vorliegenden Indizien historisch glaubwürdig sind. Die Fakten sind gesehen, wir gehen die nochmal durch. Jesus hat gelebt, er ist unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden, das Grab war leer. Die Leute haben darauf aber behauptet, sie hätten den auferstandenen Jesus getroffen und haben dann angefangen, Gemeinden zu gründen und sind bereit gewesen, für ihre Aussage sogar den Tod auf sich zu nehmen. Nachdem wir uns jetzt die Quellenlage und die Indizien zu der Auferstehung angeschaut haben, kommen wir jetzt zurück zu unserer ursprünglichen Forschungsfrage. Wie plausibel ist es, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, wenn man die historischen Indizien betrachtet? Wir müssen jetzt abwägen, welche Erklärungsalternative diesen Indizien am besten entspricht. Also wir kommen jetzt zu unserem Prozess. Es gibt natürlich unzählige von möglichen Erklärungen für die Fakten. Aber wir werden jetzt herausfinden, welche Erklärungen decken sich mit den Indizien und sind somit plausibel. Für das werden wir jetzt die drei gängigsten Erklärungsversuche zusammen anschauen. Erstens, die ersten Christen haben die Auferstehung einfach erfunden. Zweitens, die ersten Christen haben sich die Auferstehung nur eingebildet. Oder drittens, die Auferstehung ist tatsächlich so passiert. Der erste Erklärungsversuch ist, dass die frühen Christen die Auferstehung von Jesus nur erfunden haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber der Erklärungsversuch, der stellt uns besonders vor ein grosses Problem. Wenn die ersten Christen die Auferstehung erfunden hätten, dann hätten sie auch gewusst, dass es sich dabei um eine Lüge handelt. Aber warum hätten sie denn genau das gemacht, was sie nachher gemacht haben? Kilometer Reise, Folter, Tod in Kauf nehmen. Wir hören von keiner einzigen Urgemeinde, die eingeknickt wäre unter diesen Schwierigkeiten. Im Gegenteil. Also anders formuliert, es ist nicht vernünftig anzunehmen, dass jemand freiwillig sein Leben für eine Botschaft opfert, wenn er weiß, dass es sich dabei um eine hausgemachte Lüge handelt. Eine Lüge, die nicht nur im Diesseits, also jetzt in ihrem Leben, mit Gefängnis, Folter und Tod bestraft wird, sondern auch im Jenseits Konsequenzen hat. Weil es steht ja ganz klar in der Tora, wer ein einfacher Mensch ernsthaft als Gott verehrt und verkündet, der verstößt nicht nur gegen irgendeines von den zehn Geboten, sondern gegen das Erste und das Wichtigste, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dass die ersten Christen die Auferstehung erlogen hätten und sich damit ihr Leben im Diesseits und im Jenseits freiwillig buchstäblich zur Hölle gemacht hätten, ist nicht überzeugend. Eine zweite Erklärung wäre, dass die ersten Christen sich die Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus nur eingebildet haben. Also Halluzinationen hatten. In dem Fall wären sie ja auch möglicherweise bereit gewesen, um bis zum Tod zu gehen, weil sie wären ja selber überzeugt davon, dass es stimmt. Das heisst, wir hätten das Problem von vorher nicht. Aber die Erklärung verhebt vor allem darum nicht, weil die Voraussetzungen für Halluzinationen in dem Fall einfach nicht gegeben sind. Weil Psychiater und Psychologen, die geben an, dass nur eine bestimmte Art von Leuten Halluzinationen haben. Und das sind normalerweise paranoide und schizophrene Personen, also psychisch kranke Leute. Zweitens sind Halluzinationen als persönliche Unterbewusstsein von einzelnen Personen gebunden und normalerweise mit früheren Erfahrungen verbunden. Und das macht es extrem unwahrscheinlich, dass zwei Personen die gleiche Halluzination haben. Die Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus haben aber mit mehr als 500 verschiedenen Leuten stattgefunden. Sowohl mit Jüngern von Jesus, Skeptiker wie Jakobus, einem Bruder von Jesus, oder sogar einem Feind von Jesus, also einem Christenverfolger Paulus. Also nicht nur Leute, die Jesus gerne als den Auferstandenen gesehen hätten, weil sie so sehr an ihm gehangen sind und so traurig waren, dass er gestorben ist, sondern auch Leute wie der Paulus, der vorher eigentlich gar keinen persönlichen Kontakt zu Jesus hatte. Also haben auch nicht alle Personen für eine Halluzination auf die gleiche persönliche Erfahrung können zurückgreifen. Und dass alle zusammen psychisch krank gewesen wären, ist auch nicht wirklich realistisch. Und all das macht es unplausibel, dass sowohl Jünger, Zweifler und Finden als Einzelpersonen zu unterschiedlichen Zeiten, aber auch ganze Gruppen von 12 bis 500 Leuten gleichzeitig sollten die gleiche Halluzination haben. Und ich sage nicht, dass die ersten zwei Erklärungen absolut unmöglich sind. Aber aufgrund der Indizien und rationalen Überlegungen finde ich es nicht vernünftig anzunehmen, dass die Jünger die Auferstehung erfunden oder sich eingebildet haben. Eine dritte Erklärungsvariante ist natürlich, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Nämlich, dass die ersten Christen das Grab leer vorgefunden haben, weil Jesus auferstanden ist. Dass sie zuerst völlig verängstigt waren, Jesus verraten haben, Jesus verleugnet haben und in voller Verzweiflung in Richtung Galiläa geflüchtet sind. Dass sie dann aber dem Auferstandenen begegnet sind und sich darum über Nacht in eine selbstsichere und heilsgewisse Missionsgesellschaft verwandelt haben. Dass sie die Botschaft von der Auferstehung voller Überzeugung predigt haben, weil sie gewusst haben, dass es der Wahrheit entspricht. Und sie haben darum auch keine Hemmungen gehabt davor, die Wahrheit trotz Schwierigkeiten bis hin zum Tod öffentlich zu verkündigen, weil sie gewusst haben, ihren Erlöser lebt und hat den Tod besiegt. Und wegen dem müssen sie keine Angst haben vor dem Tod. Der, ich betone, jüdische, nicht christliche Theologe Lapide fasst das Ganze auf eine wunderbare Art und Weise zusammen. Wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne ein durchschlagendes Glaubenserlebnis, so wäre das im Grund ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Rein logisch analysiert ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel, für all diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweiten Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen. Wir kommen zurück zu der Forschungsfrage. Wie plausibel ist es, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, wenn man die historischen Indizien betrachtet? Und ich komme nach der Betrachtung der Indizien zum gleichen Schluss wie der Lapide. Nämlich, dass es eine sehr plausible Erklärung für Geschehnisse nach dem 7. April im Jahr 30 ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und besonders natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Gott gibt, der auch die Macht hat, um Tote auferwecken. Und das ist aus meiner Sicht darum denn nicht nur eine plausible Erklärung, sondern auch die vernünftigste Erklärung. Das heisst nicht, dass alle anderen Erklärungen unmöglich sind und dass die Auferstehung zwingend so muss passiert sein. Aber ich kann intellektuell und historisch aufrichtig und somit mit gutem Gewissen sagen, es ist vernünftig zum Annehmen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und somit der christliche Glaube wahr ist. So, das ist jetzt eine ganze Menge an Geschichte und Argumente gewesen, aber was hat denn jetzt der Event im Jahr 30 mit uns zu tun? Was ist die Konsequenz von all dem für uns heute? Und ich möchte enden, wie ich angefangen habe, nämlich mit dem 1. Korinther 15, wo das sehr schön aufzeigt. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben am Anfang gelesen, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Der Paulus schreibt weiter, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Der Paulus hat recht, wenn er das sagt. Wenn es wirklich nicht stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sind wir Christen wirklich zu bedauern, weil wir uns an eine Illusion klammern, an eine Hoffnung, die nicht real ist. Dann ist es völlig umsonst, dass wir versuchen, ein Leben zu führen, das Gott und unseren Mitmenschen dient. Wir könnten uns gerade so gut einfach nur um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern, uns besaufen und das Leben mit dem Tod beenden, ohne einen Sinn oder ein Ziel gehabt zu haben. Weil mit dem Tod wäre ja eh alles vorbei. Wie ich am Anfang erwähnt habe auch ich während etwa so 4-5 Jahre lang mit der Frage gerungen, kann es denn wirklich sein, was die Christen erzählen? Ist nicht eigentlich das ganze Leben einfach umsonst? Und mir persönlich hat die Auseinandersetzung mit der historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung extrem geholfen, zu meinen intellektuellen Zweifeln am christlichen Glauben rational anzugehen und so Stück für Stück abzuarbeiten. Und nach mehr als 5 Jahren von starker Zweifel kann ich heute mit dem Paulus sagen: Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ich bin wieder Paulus überzeugt, dass Jesus auferstanden ist. Und der historische Indizienprozess, den wir zusammen geführt haben, der bestärkt mich in dieser Überzeugung. Und darum bin ich auch überzeugt, dass wir wegen der Auferstehung von Jesus eine begründete Hoffnung und einen Sinn für unser Leben und darüber hinaus haben. Und darum möchte ich euch zum Abschluss noch die letzten Worte vom 1. Korinther 15 mitgeben. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Danke vielmals.